Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Und mein Name ist Matthias Ekel.
Soweit ist alles richtig, lieber Matthias. Ich freue mich, dass wir beide wieder da sind nach unterschiedlichen Urlaubszeiten. Du warst im Kloster, ich war auf Kreta. Beides beginnt mit K und wir haben beide unsere Handys nicht angehabt. Also insofern alles gut und es ist viel passiert in den vergangenen Wochen, aber vor allen Dingen in dieser Woche. Was sind die Themen heute bei 040? Das ist einerseits natürlich der Blog-Prozess, wo Christina Block, glaube ich, irgendwie was schon verzweifelt wirkte und versucht hat, über das Gericht mit ihren Kindern zu sprechen. Es geht um eine Entscheidung eines dänischen Gerichts, ihr das Umgangsrecht mit eben jenen Kindern zu verbieten. Und es geht um Eugen Block, der sagt, wegen eines Artikels im Hamburger Abendblatt ist die Richterin befangen und er will nicht aussagen. Das ist ein großer Block, über den wir sprechen. Dann müssen wir zwei Sportthemen behandeln. HSV und St. Pauli, der Start in die Saison sah so gut aus. Jetzt sieht es eher so mittelgut aus und man fragt sich, was läuft da schief? Gerade beim FC St. Pauli. Wir wollen über Olympia sprechen, über die Olympia-Bewerbung. Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Hamburg sagt Ja zum Zukunftsentscheid und München sagt Ja zu Olympia. Und man fragt sich, wenn man sich die Entscheidung der Münchner anguckt, hat Hamburg da überhaupt noch eine Chance? Und dann wollen wir über die Pläne des Kunsthallendirektors sprechen, der spektakuläre Pläne hat an der Binnenalster. Und ich bin gespannt, wie du sie findest. Bist du bereit? Legen wir los.
Ich bin bereit, ja.
Wie hast du das empfunden diese Woche? Christina Block vor Gericht, eine Mutter, die eine Erklärung vorliest. Die Richterin sagt immer wieder, so sinngemäß, was soll das? Und sie macht weiter, weil sie das Gefühl hat, das ist die einzige Chance, überhaupt noch in Kontakt mit ihren Kindern zu kommen, nachdem ihr in Dänemark der Umgang mit den Kindern verboten worden ist.
Ja, ja, das ist natürlich wirklich neue Entwicklungen, die Ausgangslage von Christina Block eigentlich immer aussichtsloser machen. Und ich glaube, diese Verzweiflung spürt man inzwischen auch in dem Prozess. Sie kämpft wie eine Löwin. Aber wenn man so ein bisschen draufschaut, dann wissen wir vor Gerichten auf hoher See, liegt alles in Gottes Hand. Aber da glaube ich schon, das wird schwierig jetzt für Christina Böck.
Hat sie denn recht, wenn sie kritisiert, dass dieses dänische Gericht diese Entscheidung in Sachen Umgang jetzt schon getroffen hat, obwohl die Entscheidung in dem Prozess um die Entführung ja noch aussteht?
Ja, es ist zumindest überraschend, aber man muss ehrlich gesagt den Eindruck entwickeln, dass gerade die dänische Gerichtsbarkeit auch schon in den vergangenen Monaten wahrscheinlich deutlich näher an der Haltung des Vaters der Kinder dran war, als an der Mutter. Alles das, was wir da aus Dänemark gehört und gesehen haben, war ja quasi gegen die Interessen der Mutter. Und insofern finde ich es nicht ganz überraschend, aber was man am Ende immer wieder wundersam finden kann und finden muss, ist ja, dass in Dänemark sich halt diesen europäischen Vereinbarungen, die man ja damals schon, ich glaube, in Den Haag abgemacht hat, sich selber quasi verweigert hat und nur deshalb eigentlich diese Lage sich so zugespitzt hat, wie sie sich zugespitzt hat.
Heißt aber jetzt für Christina Block, sie hat ja immer noch betont, dass sie unschuldig ist, dass sie die Entführung nicht in Auftrag gegeben hat, dass sie mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Heißt aber auch, wenn das jetzt so sein sollte und sie wird tatsächlich freigesprochen von diesem Vorwurf, Hat ihr das sozusagen, das Hauptziel hat sie damit natürlich nicht erreicht, denn das Hauptziel ist ja, wieder Kontakt zu den Kindern zu haben und die Kinder zu sehen. Daran würde ja selbst ein kompletter Freispruch jetzt nichts ändern, es sei denn, irgendwann entscheiden sich die Kinder anders.
Genau, aber das steht ja, wenn man sich ein bisschen in die Materie einarbeitet, wohl eher nicht an. Da müssen wir, glaube ich, auch uns nicht sonderlich wundern, wenn man das sieht, wenn Kinder also auch jetzt über Jahre kaum noch Kontakt oder gar keinen Kontakt mehr zu dem einen Elternteil haben, dann ist das extrem schwer, das wieder zu drehen. Also das Kind, muss man wirklich sagen, ist so tief im Brunnen, man weiß gar nicht, wie man das wieder rausholen will.
Hilft denn, dass Eugen Block sich äußert oder verlautbaren lässt, dass er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht Gebrauch macht, was in Ordnung ist, weil theoretisch kann er sich selbst belasten, aber gleichzeitig sagt, ich sage vor Gericht nicht aus, weil die Richterin in diesem Prozess befangen ist und sich dann, das ist ja für uns immer interessant, sich auf einen Text im Abendblatt beruft, wo die Frau Hildebrand porträtiert wird, selber aber nicht zu Wort kommt, sondern andere über sie letztendlich solche Sachen sagen, wie sie ist eine Vollblutjuristin. Hilft das in dem Prozess oder drückt das nur diese unglaubliche Wut und Ohnmacht aus von Eugen Block, der ja auch in Gesprächen mit Reportern von uns, in Briefen immer wieder das Gefühl hat, er hat so viel für Deutschland getan, er hat so viel für Hamburg getan und jetzt lässt ihn dieser Staat, der ihm ja auch viel zu verdanken hat, viele Arbeitsplätze, viele Steuereinnahmen etc. im Stich?
Ja, das ist ja so ein bisschen seine Wahrnehmung. Und wenn man sich in seinen Kopf hineindenkt, kann man das auch nachvollziehen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass also jeder Strohhalm im Augenblick genommen wird, also jeder Hoffnungshalm, um irgendwas zu erreichen, ob diese Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Richterin wegen unserer Berichterstattung besonders zielführend ist, wage ich zu bezweifeln. Das ist ja erstmal, muss man sagen, ein ganz normaler Vorgang. Das ist einfach ein Prozess, auch wenn viele ja schreiben, wir wollen davon nichts mehr lesen, der ja Millionen interessiert. Und dann möchte man auch wissen, wer sind eigentlich alle Beteiligten? Aber wenn man so ein bisschen reinschaut, hat man natürlich manchmal schon den Eindruck, also ich weiß nicht, ob das diese Woche so mitbekommen hat, da gab es nochmal den Appell von Christina Block, dass also die Ermittlungen gegen den Kindsvater und gegen den Anwalt wieder aufgenommen werden. Und da sagte die Richterin halt ganz trocken, wir sind hier nicht die Polizeidienststelle, die also quasi Anzeigen annimmt. Das ist schon, sind so kleine Signale und Symbole, die darauf hindeuten, dass es nicht unbedingt alles im Sinne von Christina Block läuft.
Das stimmt. Und ich finde, so ein bisschen ist es dann doch, bricht sich da etwas durch, was so ein bisschen ungerecht ist. Denn viele Dinge, über die im Moment gesprochen werden, kommt aus den Akten, aus den Ermittlungsakten bis hin zu Fotos, die diese Woche zu sehen waren von den vermeintlichen Entführern, die sich im Hotel Grand Elysée aufgehalten haben, die da von Überwachungskameras fotografiert wurden. Und wenn man dann sieht, sich diese Bilder anguckt, die veröffentlicht werden und darunter steht dann als Foto-Credit, also als Nachweis dessen, wer dieses Foto gemacht hat, steht dann privat. Die Wahrheit ist doch, diese privaten Fotos sind Bestandteil aus den Ermittlungsakten. Und diese Ermittlungsakten sind irgendwie in die Hände von Medien gelangt. Von
komisch, ne?
Bestimmten Medien.
Ich kenne ja einen Chefredakteur, der mal, weil aus Ermittlungsakten zitiert wurde, vor Gericht erscheinen musste, obwohl du gar nichts mit der Sache zu tun hattest.
Ja, so. Aber das muss man mal erklären. Wir haben mal tatsächlich beim Hamburger Abendblatt, haben zwei Reporter unbewusst aus Ermittlungsakten direkt zitiert, nach Rücksprache übrigens sogar mit der Rechtsabteilung damals. Die Rechtsabteilung sah einen besonderen Fall, dass das möglich ist. Es ist aber Quatsch, es ist verboten. Und tatsächlich, also nochmal, wegen eines Satzes saß ich dann vor Gericht, musste ich vor Gericht erscheinen, wurde dann sofort freigesprochen, aber es war ein Satz. So, und jetzt reden wir darüber, dass offensichtlich ja die komplette Akte, mehrere hundert Seiten, über 1000 Seiten, mit all diesen Dingen, ja von jemandem an Medien gegeben wurde. Wer sind wir, dass wir sagen, wir finden das doof? Darum geht es gar nicht. Aber aus Sicht von Christina Block ist es natürlich ein extremer Wettbewerbsnachteil, weil all die Dinge, die sie belasten könnten, schon vor dem Gerichtsprozess in Zeitungen, in Online-Medien zu lesen sind und so. Und das finde ich interessant, dass diesem Punkt, also dem wird ja nachgegangen, es gibt ja wohl auch ein Ermittlungsverfahren, auch eine Anklage, wenn ich das richtig sehe, gegen Stefan Hensel. Aber Das ist natürlich in diesem Prozess, der so sehr in der Öffentlichkeit steht, ist das natürlich ein entscheidender Faktor, der aber nicht mit dem gleichen Verb aus Ihrer Sicht offensichtlich nachgegangen wird wie anderen Themen.
Ja, das kann man schon als Eindruck bekommen. Also ich finde auch die Einschätzung, dass eine gewisse Vorverurteilung längst stattgefunden hat in der Öffentlichkeit durch diese vielen lancierten Geschichten, durch die Hinweise aus den Ermittlungsakten, da ist schon, muss man sagen, ein sehr, sehr großes Rad gedreht worden und da ist auch die Kulisse reingeschoben worden, vor der jetzt dieser Prozess stattfindet. Und viele haben einfach in ihrem Kopf schon eine Meinung. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt als Medienmensch nicht kritisieren, dass so etwas durchgestochen wird, weil da leben wir ja auch ein Stück weit von. Wir müssen nur wissen, dass damit halt Politik gemacht wird. Wir haben das ja auch in einem anderen Prozess gesehen. Du erinnerst dich irgendwie an Cum-Ex mit immer neuen Enthüllungen gegen Olaf Scholz und Peter Tschentscher und gegen die Hamburger Finanzbehördenmitarbeiterin. Da ist auch sehr, sehr gezielt von interessierter Seite aus Politik gemacht worden. Und das muss man zumindest mal ansprechen und verstehen, weil das natürlich wirklich auch Prozesse und Einschätzungen in der Öffentlichkeit maßgeblich prägt.
Und das Interessante ist ja, dass beide Seiten, sowohl Christina Block als auch die andere Seite um ihren Ex-Mann Stefan Hensel, offensichtlich in irgendeiner Form Interesse daran haben, dass das weitergeht. Stefan Hensel wahrscheinlich, weil das für ihn jetzt sozusagen der Moment ist, wo er mit dieser ganzen Familie, mit all dem, was passiert ist, einerseits abbrecht, natürlich andererseits auch Genugtuung haben möchte für die Entführung. Christina Block, weil das immerhin eine Möglichkeit ist, in irgendeiner Form ihren Kindern klarzumachen, ich bin für euch da, ich bin eure Mutter. Aber, und da kommen wir auf einen Punkt, den wir ja von Anfang an hier besprochen haben, im Kern geht es um die Entführung von zwei Kindern. So. Es wurde unglaublich viel ermittelt. Es gibt unglaublich dicke Akten. Und entscheidend ist doch einfach, findet man jetzt wirklich klare Beweise dafür, dass diese Entführung hat offensichtlich stattgefunden, aber dass Christina Block diese Entführung in Auftrag gegeben hat. Ich finde, wenn man diese Beweise nicht findet, dann kann man noch Monate und Jahre lang reden. Dann sind wir schnell wie bei dem Cum-Ex-Prozess.
Ja, der Ehrgeiz ist ja recht hoch. Das siehst du ja schon, dass da, also muss man sagen, auch von Seite der Staatsanwaltschaft schon echt viel Gas gegeben wird, wenn ich mir sehe, was da alles schon an Polizeimaßnahmen stattfand. Da werden wir vielleicht mit ein bisschen Abstand in ein, zwei Jahren nochmal die Frage stellen. Ja, das ist natürlich schon, also es ist auch keine Lappalie, ich will das nicht kleinreden, was da in Dänemark passiert ist, ist schon ein wirklich krasser Fall.
Absolut.
Von Gewalt und von Entführung von Kindern. Überhaupt nicht irgendwie die Dinge kleinreden. Aber nichtsdestotrotz, wenn es also da Untersuchungen, wir haben ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen, bis hin also quasi in Verästelung dieses Falls geht. Und bei anderen, sage ich mal, wirklich schweren Kriminalfällen wundert man sich immer, was alles nicht passiert. Dann kann man zumindest den Eindruck bekommen, in diesem Fall gibt es einen sehr, sehr großen Ehrgeiz.
Kannst du dir diesen Ehrgeiz der Staatsanwaltschaft dann auch erklären? Weil an sich muss doch der Ehrgeiz von Richtern, die Staatsanwälte, vor allem von den Richtern, auch vielleicht von Staatsanwälten sein, sagen, solche Dinge schnell zu klären. Weil es gibt genug andere Prozesse. Es gibt vielleicht auch Prozesse, die noch wichtiger sind als der Blockprozess. Und dieses Gefühl, dass wir hier einen zweiten Cum-Ex-Prozess erleben, eine Entwicklung, wo man das Gefühl hat, am Ende kommt so richtig nichts bei rum. Am Ende wird es die klare Entscheidung nicht geben können. Denn wenn es sie gäbe, dann hätte wir sie längst gefallen. Wenn es ganz klar wäre, wenn man sehen könnte, hier sind die Geldflüsse, hier ist der klare Auftrag, hier ist die Beteiligung. Aber offensichtlich findet man das nicht. So ähnlich wie Olaf Scholz, den man
auch. Zumindest ist bislang hin. Also hätte man den rauchenden Colt, dann wäre, glaube ich, die Geschichte auch schneller irgendwie entschieden worden. Jetzt hat ja auch schon der Anwalt des einzigen Inhaftierten in diesem Fall gesagt, Leute, es kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt also noch monatelang in Untersuchungshaft sitzen muss, weil dieser Prozess ja offenbar kein Ende nimmt. Also bald denkt man ja, es geht hier um die Größe. Ich habe mich gerade mal gefragt, was war denn der letzte Prozess, der uns über so viele Wochen beschäftigt hat? Ich glaube, das war der Terrorprozess gegen Montas Sadek. Und der ist nach 2001 quasi hier auch mit großer internationaler Beteiligung gelaufen. Ja, aber auch völlig zu Recht. Aber da
sind
3000 Tote.
Ja.
Und jetzt geht's um zwei entführte Kinder. Also da hat man schon so ein bisschen Magengrimm. Aber auf der anderen Seite, was wäre, wenn die Staatsanwaltschaft weniger Interesse an einer Aufklärung an den Tag legen würde, dann würde man wieder sagen, ach seht her, bei den Großen, die Großen lässt man laufen und die Kleinen hängt man. Ich glaube, auch diesem Eindruck will man entgegentreten.
Trotzdem muss man sich doch vorstellen, wenn da jetzt Herr Müller und Frau Schmidt in dem Prozess ständen, 2 Tage und das wäre es gewesen, oder? Das ist schon, man hat hier schon...
Ich glaube auch, dass die meisten Müller oder Schmidts irgendwie rechtzeitig erkannt hätten, wenn sie das Ausmaß wahrnehmen. Und das meine ich wirklich Vater wie Mutter, also Stefan Hinkel und Christina Block. Wenn man sieht, was die an Schaden anrichten, auch für ihre 4 Kinder, dann muss man wirklich sagen, Leute, gibt es nicht irgendwie einen Moment, wo ihr zur Besinnung kommt und irgendwie versucht, das Thema abzuräumen, aber es ist wahrscheinlich schon viel, viel zu spät.
Viel zu spät. Und es kann ja schon, wenn es so weitergeht, haben die Kinder auch irgendwann ein Alter erreicht, wo sie dann im Zweifel, das ist, kann man nur hoffen für beide, selbst die Entscheidung treffen, wie sie sich verhalten und vielleicht auch dann ihrem Vater und ihrer Mutter sagen, Leute, das war seltsam und nun entscheiden wir selber, wie wir mit wem sprechen. Haken dahinter, was heißt Haken dahinter? Wir werden wahrscheinlich immer und immer wieder über diesen Prozess, wir kommen nicht drum herum. Wir kommen auch nicht darum herum, lieber Matthias. Wir sind ja beide große Fußballfans. Dein Herz schlägt sehr, sehr laut für den FC St. Pauli. Ich liebäuge so ein bisschen mit dem HSV, habe auch so ein bisschen Respekt vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am diesem Wochenende, weil ich war das letzte Mal ja bei diesem, das letzte Mal in der ersten Liga vor dem Abstieg war ich bei dem Spiel HSV gegen Dortmund in Klammern 0-5. Und was ich interessant finde,
das ist diesmal nicht.
Okay, was aber interessant ist, gut, der HSV, da hat jetzt Stefan Kunz, der Sportvorstand, gesagt, es nützt uns nichts, wenn wir gelobt werden, wie wir spielen, zum Beispiel gegen Leipzig und auch gegen Wolfsburg. Wir spielen ganz toll, wir sind auch, haben auch überlegene Werte. Wir brauchen jetzt Punkte. So, das hat er gesagt. HSV ist der Aufsteiger. Was mich eher überrascht, nach dem guten Start des FC St. Pauli, wir hatten uns der 2-0-Sieg, glaube ich, im Volksparkstadion.
Ich erinnere mich sehr gut, ja.
Sehr gut.
Dass du schon wieder so ein bisschen Änderungslücken hast, kann ich nachvollziehen.
Aber was ist mit St. Pauli gerade los? Weil die wirken auf mich, auch wenn sie im vergangenen Jahr ja ganz kurz vor Schluss erst den Klassenerhalt geschafft haben, aber die wirken auf mich sehr stabil in der Bundesliga angekommen. Der Trainer ist, glaube ich, über jegliche Kritik war bisher erhaben. Und was passiert da jetzt gerade?
Ja, das ist natürlich die One-Million-Dollar-Question. Also die Frage, warum der FC St. Pauli nach diesem besten Start seiner Geschichte mit 7 Punkten in 3 Spielen so abschmiert, hat vielleicht sogar auch ein bisschen mit dem HSV zu tun. Das Erste war natürlich, dass diese Derbys, das hat man ja in der Vergangenheit gesehen, oft sehr, sehr nachhaltig auf so eine Mannschaft wirken. Wir haben zum Beispiel nach dem Sieg, alte Fans erinnern sich, 2010, 2011 noch 10 Spiele gehabt. Da hätten wir 5 Punkte holen müssen und wir hätten den Klassenerhalt geschafft. Aber wir haben in diesen 10 Spielen genau einen einzigen Punkt geholt und 9-mal verloren. Also nach dem Triumph im Volkspark war irgendwie der Stecker gezogen. Beim HSV haben wir es auch gesehen. Sieg am Millerntor und danach nur noch verloren. Das macht offenbar immer noch was mit der Mannschaft, also der Fluch des Derby-Siegs. Wir haben ja nach diesem 2-0 noch einmal gewonnen und danach auch noch ganz gut gespielt. Und das ist jetzt wie beim HSV. Da haben auch hier Leverkusen, also die konnten sich nur mit Schauspieleinlagen behelfen, als sie 2-1 führten, weil sie wussten, sie kassieren gleich noch ein Tor. Viel Lob von allen und alle dachten, ja, ist ja nicht so schlimm. Und jetzt hat man 6-mal in Folge verloren. Also man muss, genau wie Stefan Kunz sagt, man muss am Ende punkten. Und die Lobeshymnen der Gegner bringe ich nicht weiter.
Muss man sich Sorgen machen um diese beiden Vereine jetzt schon? Ja. Oder ist das, ja, tatsächlich, machst du das, ja.
Also derzeit um den HSV, gut, um den HSV habe ich immer etwas weniger Sorgen gemacht als um den FC St. Pauli. Aber um den FC St. Pauli muss man sich auch deshalb Sorgen machen, weil jetzt nach diesem 0-4 gegen den Tabellenletzten aus Mönchengladbach habe ich zum ersten Mal, und ich bin nun wirklich seit 25 Jahren fast bei jedem Spiel am Millerntor, wirklich viele Menschen gehen sehen, die gesagt haben, nach dem 0-4 in der 80. Minute, mir reicht's. Mhm. Und da ist was also passiert. Es gibt ja, muss man schon sagen, auch, das ist ja auch normal, in jedem Verein unterschiedliche Positionen. Solange es gut läuft, spricht man nicht drüber. Aber die brachen dann auch auf und plötzlich wurden wieder so die klassischen Fragen, die Gegengrade gegen die da, die Ultras, dann nochmal die Debatte um den Song Das Herz von St. Pauli, um politische Ausrichtung. Plötzlich werden diese Debatten wieder geführt, war auch so Sonntagmorgen irgendwie bei LinkedIn, war ich gleich in so einen kleinen Battle verwickelt. Da merkte ich, ui, 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 da ist aber echt Thermik drin. Und was mir wirklich Sorgen macht als Fan, ich habe wirklich in diesen 25 Jahren teilweise Mannschaften gesehen, die sehr, sehr limitiert waren. Aber ich habe eigentlich nur sehr, sehr selten gesehen, dass die Mannschaften nicht wollen. Oft konnten sie nicht, aber sie wollten immer. Und jetzt habe ich zum ersten Mal, das mag eine Momentaufnahme sein, das hoffe ich auch, das Gefühl gehabt, die können wohl, aber die wollen nicht. Und mit der Einstellung, wenn sich das jetzt fortschreibt, mit der Einstellung wirst du garantiert die Klasse nicht halten können.
Wobei das Interessante ist, dass da unten so das untere Drittel eigentlich bis zur Hälfte relativ eng zusammenhängt. Du siehst oben den Bayern München praktisch irgendwie in einer anderen Stratosphäre, aber du gewinnst 2, 3 Spiele und bist da unten sofort
dann raus. Ja, und es kann nicht so wieder nicht reinrutschen. Also da sollte man sich nie zu sicher sein. Es gibt sicher ein paar Mannschaften, unter denen der Abstieg am Ende ausgewürfelt wird. St. Pauli braucht jetzt einfach ein Erfolgserlebnis, auch um die Debatte, die wir jetzt ja auch schon wieder so lange führen, so ein bisschen zu beenden, weil du kannst dann auch in so eine Spirale reinkommen, in einen Teufelskreis. Du wirst immer unsicherer, kriegst noch mehr Kritik, wirst noch unsicherer und dann geht's nach hinten los. Beim HSV ist es noch nicht so weit. Und die dürfen auch noch mal zu Hause gegen Dortmund verlieren. Da hat man aber zumindest den Eindruck, dass die Mannschaft will und dass da der Trend nicht, wie beim FC St. Pauli gerade, total abwärts zeigt, sondern zumindest immer noch leicht nach oben nach diesem schwierigen Start. Von daher bin ich da noch nicht so bang. Aber du hast es gesagt, 2, 3 Siege in Folge und die Welt sieht wieder anders aus.
Wir gucken uns das an. Am Wochenende wird's. Was ist dein Tipp?
Der HSV verliert 1-2 gegen Dortmund und St. Pauli verliert 0-3 in Freiburg.
Oha, also es ist ja, das, also optimistisch klingt anders. Ja. 0-3 in Freiburg, ich würde sagen 1.
Ist auch schon getippt zu 1 gewinnt. Ja, okay. Hoffentlich hast du recht. Es ist ja oft so, dass Menschen, die keine Ahnung vom Fußball haben, besser tippen können.
Das stimmt. Wir bleiben beim Sport. Da gibt es natürlich auch das Thema Bewerbung um Olympische Sommerspiele. Hamburg hat da, und ich beschäftige mich ja gerade sehr mit den Hamburger Goldkirchen und kriegte da eine komische Information. Die Hamburger Goldkirchen haben bei einer Veranstaltung, in der für Olympia in Hamburg Werbung gemacht werden sollte, sind die aufgetreten und haben live gesungen. Und normalerweise ist ja, wenn irgendwo Goldkirchen draufsteht, ist da die Hütte voll. Hier war es so, dass offensichtlich die Zahl der Menschen, der Goldkirchen, die auf der Bühne standen und die Zahl der Menschen, die im Publikum saßen, etwa im Verhältnis von 1-1 war. Was keine gute Nachricht ist, weil die Goldkirchen waren, glaube ich, nur mit 25 oder 30 Leuten da.
Willsatz angekündigt? Nach dem
ja, natürlich. Okay. Und das war eine Veranstaltung, die auch im Abendblatt angekündigt war. Also so eine dieser Veranstaltungen, komm, wir geben mal Kraft für Olympia. Die Goldkirchen haben dann alles gegeben für diese Veranstaltung, gar keine Frage. Es lag auch, glaube ich, nicht an den Goldkirchen. Mein Gefühl ist, das Interesse an Olympia in Hamburg ist halt aktuell, also zu sagen, es sei auf dem Nullpunkt, ist vielleicht zu gemein, aber diese Begeisterung, die wir 2015 erlebt haben, dieser Schulterstoß, viele wollten am Anfang ja Olympia, bis die Flüchtlingskrise begann. Das ist nicht da und umso schwieriger ist es, glaube ich, wenn man hört, dass in München dieser Bürgerbefragung schon durch ist und 66% der Münchner für Olympische Spiele in München sind. Und auch wenn es noch etwas hin ist und man noch Zeit hat, bis im Mai in Hamburg die Bürger befragt werden, ich halte es für ausgeschlossen, dass man auch nur in die Nähe eines solchen Ergebnisses kommt. Weil diese Stadt, du hast es in einem Kommentar neulich geschrieben, also diese Stadt ist gut im Dagegensein, obwohl das stimmt ja auch nicht. Beim Zukunftsentscheid waren sie dafür, aber ich glaube, es lässt
sich nicht. Oder waren sie dagegen? Das ist ja auch eine meiner Thesen gewesen. Dafür habe ich einen Prügel gekriegt, aber finde ich trotzdem bedenkenswert. Es war natürlich auch ein gegen das etablierte Hamburg, gegen den Senat, gegen die Mehrheit der Parteien, gegen die Wirtschaft. Also da wurde ja am Ende schon sehr, sehr deutlich gemacht, Leute, macht das nicht. Und es war auch ein bisschen Anti-Establishment dabei. Für etwas, finde ich, ist nur dann für etwas, wenn ich auch weiß, wohin es gehen soll und auf welchem Weg. Und zu sagen, in 15 Jahren klimaneutral, aber welchem Weg, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich dafür ist oder ob das auch so ein bisschen eher gegen das Establishment ist, nach dem Motto,
seht her, ich bin unzufrieden, jetzt macht mal.
Aber interessanterweise ist ja, wie gesagt, ich habe es gesagt, Hamburg sagt ja zum Zukunftsentscheid, München sagt ja zu Olympia. Da spiegelt sich offensichtlich auch eine andere Lebenseinstellung wieder, oder? Eine andere Art, sozusagen mit der Zukunft umzugehen. Ich will das gar nicht bewerten. Man könnte natürlich auch so sagen, es geht ja um dieses magische Jahr 2040, sagen, okay, wir in Hamburg sind dann klimaneutral und wir machen die ersten klimaneutralen Olympischen Spiele. Das könnte man ja obendrauf satteln, aber diese Verknüpfung gibt es gar nicht in der Stadt.
Nee, die gibt es leider nicht in der Stadt. Und genau, was du eben gesagt hast, die Begeisterung für die Spiele, sagt jetzt abgesehen von den Goldkehlchen, geht momentan wirklich von, sage ich mal, Hauptamtlichen aus, von der Politik, von quasi Sportlern, von Bediensteten in diesem Olympiakomitee. Aber das Ehrenamt, die Menschen, die ja auch vor 10 Jahren diese Bewerbung so getragen haben, denk an die Gebrüder Braun, denk an die tausenden Menschen, die um die Binnenalster mit den Fackeln waren.
Im Stadtpark, genau.
Das war wirklich, muss man sagen, eine Bewegung. Ganz viele Menschen waren also angezündet von dem Gedanken. Man hat mit vielen Leuten geredet. Es gab auch viele Ideen, die eingebracht wurden. Und ich kenne die Leute ja. Genau die, die vor 10 Jahren begeistert gewesen sind. Die sagen heute, genau wie wir beide, auch, es ist, frustriert mich, aber es ist so, das wird sowieso nichts. Also wir haben eigentlich so einen Doppelschlag. Der Tiefschlag von 2015 bei der Volksabstimmung tut immer noch weh. Und jetzt kommt der zweite quasi Nackenschlag hinterher nach dem Motto München zeigt, wie es geht. 65% sind dafür.
Ja, und das ist aber, normalerweise wäre das ja etwas damals, dieser Zweikampf mit Berlin, dass Hamburg das anstacheln würde. Dass sagt, nee, den zeigen wir es doch. Wir sind doch die schönste Stadt der Welt oder in Klammern Deutschlands. Aber die Stadt wirkt auf mich im Moment so ein bisschen, entmutigt ist vielleicht ein falsches Wort, aber so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen, aber fast so ein bisschen müde. Also da fehlt so ein bisschen so dieser Aufbruch, den wir natürlich 2017 hatten, als die Elbphilharmonie kam und so. Und jetzt so denkt man sich so, ja, wo ist das, was die Hamburger, so wo die sich hinterstellen können? Der Klimaentscheid ist es leider, finde ich, ja am Ende auch nicht, weil es eine ganz kurze Mehrheit war. Und für mehr fehlt irgendwie gerade die Kraft, die Energie, die Menschen übrigens bei den Goldkirchen ja so lieben, interessanterweise. Ja, die ist aber bei den Stadt nicht da.
Das finde ich, und jetzt bin ich nochmal, ich will jetzt keine Bürgermeisterschelte betreiben, aber natürlich, wenn du anguckst, Elbphilharmonie, das war damals Ole von Beust, der vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, blauäugig da reingegangen ist, gesagt hat, super, wir wollen das. Und auch Olaf Scholz hat ja, heute sind wir natürlich nicht mehr so glücklich, aber mit dem Elbtower oder auch mit der Vollendung der Elbphilharmonie durchaus Projekte gehabt mit Olympia, wo man das Gefühl hatte, da ist Aufbruch. Ja, wir haben jetzt wieder Olympia, aber halt unter deutlich erschwerten Bedingungen. Und ansonsten, also, wo steht der Bürgermeister eigentlich für einen Aufbruch? Der ist jemand, der verwaltet, der das auch gut macht, aber er ist jetzt nicht der, der vorangeht, der rhetorisch alle mitreißt und sagt, hier stehen wir und da wollen wir hin. Und das war übrigens auch beim Zukunftsentscheid so. Er sagt ja auch aus juristischen Gründen, aber natürlich, wenn ich Bürgermeister dieser Stadt bin, dann finde ich, muss ich auch mal Farbe bekennen. Da würde ich mir ja nicht zu sehr von den Rechtsgelehrten irgendwie das Wort verbieten lassen. Aber das ist so ein bisschen auch ein Punkt, der im Augenblick dazukommt.
Na, und ich will jetzt mal eine fast schon ketzerische Sache sagen. Selbst G20, also, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist natürlich im Nachhinein schwierig. Aber sowas sich vorzunehmen und so sowas zu sagen, sowas probieren wir aus, das ist ja etwas, was so eine Stadt wie Hamburg auszeichnet. Und wenn du jetzt guckst ins nächste Jahr und sagst, okay, was sind die großen Sachen in Hamburg im nächsten Jahr, wo du denkst, wow, da ist irgendwas, das hat totale Strahlkraft. Da guckt die Leute auf Hamburg. Also ehrlich gesagt, die Silvesterfeierlichkeiten im ZDF können es ja nicht alleine sein, oder?
Nee, also das wäre auf jeden Fall, muss man sagen, ziemlich wenig, wenn es das ist. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns ein bisschen fragen müssen, wo sind eigentlich unsere Ziele? Also wir sind, glaube ich, als Kulturstadt gut aufgestellt und werden auch noch besser. Aber seien wir ehrlich, damit werden wir irgendwie nicht die Stadt allein nach vorne bringen. Und es gibt ja noch eine Sache und die spielt da auch ein bisschen rein. Die Umfrage, die bundesweite Umfrage, du wirst sie gesehen haben, was die Leute über Olympia denken. Und wenn du bundesweit fragst, welche Stadt sie vorschlagen, ist München weit vorne
und Hamburg ist auf dem letzten Platz. Noch hinter Rhein-Ruhr und hinter Berlin. Und auch das zeigt, wie die Stadt Hamburg wahrgenommen wird im Rest des Landes. Nämlich nicht als Metropole des Aufbruchs, als wachsende Stadt oder als Ort, der irgendwie dafür prädestiniert ist, Olympische Spiele zu machen, sondern eigentlich als die schlechteste Wahl. Auch das ist eine Umfrage, das ist am Ende ein Killer. Ich meine, jetzt bringen wir es mit Würde zu Ende, aber also ich verwette Haus und Hof, dass Olympische Spiele in Hamburg zu meinen Lebzeiten nicht mehr stattfinden. Das sage ich wirklich mit großem, großem Bedauern, aber das ist die Entscheidung der Bürger von 2015 gewesen.
Und umgekehrt würde ich alles darauf wetten, dass Olympische Spiele in Deutschland stattfinden werden. Und das ist halt wirklich dann schade, dass Hamburg diese einmalige Chance nicht genutzt hat. Und wo wir gerade bei den Plänen sind, da kam ja jetzt jemand um die Ecke, etwas überraschend für uns alle, den ich aber sehr schätze, nicht nur, weil ich einen gemeinsamen Podcast mit ihm habe, vielleicht deswegen auch, aber auch, weil das jemand ist, der mit seiner unkonventionellen Art und mit seiner Art groß zu denken, der Kunsthalle viele interessante und erfolgreiche Jahre beschert hat, seit er da ist. Ich rede über den Kunsthallendirektor Alexander Klar, der offensichtlich sich Gedanken gemacht hat, wie diese Kunsthalle, die räumlich begrenzt ist, wachsen könnte. Und da rausgekommen ist etwas, was, finde ich, spektakulär ist, nämlich sozusagen eine Art, im wahrsten Sinne des Wortes, Brückenschlag von der Kunsthalle in Richtung Binnenalster mit einem Schwimmbad in der Alster. Großartiges Projekt, auch schon gut durchgerechnet, durchkalkuliert, auch schon Menschen angesprochen in dieser Stadt, die Geld haben, die sagen würden, da sind wir dabei. Aber man hat den Eindruck, dass da kommt gar nichts vom Senat oder da kommt gar nichts von aus der Politik. Das ist so, können wir jetzt nicht gebrauchen, haben jetzt andere Probleme. Also bloß jetzt keine großen Dinge mehr, weil das große Ding ja jetzt der Klimaentscheid ist und die Umsetzung bis 2040, oder wie?
Ja, da bin ich so richtig, aber das muss man natürlich auch sagen und so sehr wir alle Alexander Klar schätzen, es war natürlich jetzt nicht das allerklügste Timing, sich erst hinzustellen als Kunsthalle, sich als Befürworter des Klimaentscheidens zu outen, auf allen Plakaten zu stehen und zwei Wochen nach dieser ja sehr, sehr teuren Veranstaltung und Abstimmung sich dann hinzustellen, ach übrigens, ich hätte auch eine Idee, wie wir eine neue Kunsthalle bauen, kostet nur irgendwie 200-300 Millionen Euro und die Stadt gibt sicher eine Menge dazu, würde ich sagen, es ist so ein bisschen wie in einer Ehe, wenn man gerade irgendwie den Ehepartner verprellt hat, sollte man nicht mit großen Forderungen um die Ecke biegen. Das ist, glaube ich, etwas, vor dem Hintergrund muss man das sehen. Und Hamburg hat, wie du zu Recht sagst, natürlich extrem viele Kulturbaustellen. Die teuerste ist gerade der Elbtower, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, mit dem Naturkundemuseum, 595 Millionen. Das ist die Oper, wenn sie denn kommt. Da werden wir in Kürze drüber reden. Da werden die Entwürfe vorgestellt. Das wird auch sicher sehr, sehr spannend.
Wie, wenn sie denn kommt? Hast du da noch Bedenken?
Ja.
Du hast also Bedenken,
dass dieses Tages gibt es ja immer das Rücktrittsrecht. Also jetzt, wenn die Entwürfe vorgestellt werden, kann es, sage ich mal, einen Impuls auslösen, wo die Stadtgesellschaft sagt, wow, cool, wollen wir haben. Momentan ist das auch wie bei der Oper. Man hört vor allen Dingen die dagegen sind. Die sind auch gut organisiert. Also ich glaube nicht, dass es die Mehrheit der Hamburger ist, aber es sind auf jeden Fall lautere Menschen als die, die das gut finden. Und es kann natürlich sein, dass der Mäzen, der Stifter, der muss ja auch sagen, das ist der Entwurf, den ich gut finde, den ich bauen will, dass der am Ende noch sagt, schauen wir mal. Also dieses Restrisiko gibt es. Und von daher ist der Drops noch nicht gelutscht. Und das ist, muss man sehen, gibt ja noch ein Großprojekt, das Hafenmuseum auf der Veddel. Also da ist die Kunsthalle, sage ich mal, politisch in der Hierarchie gerade nicht dran. Und ich habe auch aus Senatskreisen gehört, dass der Entwurf nicht gefällt.
Okay, aber trotzdem ist es ja, finde ich, so wichtig, dass es da so Leute gibt wie Alexander Klar.
Ja, klar.
Solche Ideen, also weißt du, so ist damals
Impulse geben,
so ist letztendlich, wenn es nicht einzelne Verrückte gegeben hätte, gäbe es heute die Elbphilharmonie und den Grünen Bunker gäbe es im Übrigen auch nicht.
Ja, die Kunsthalle gibt es auch nicht. Auch das war ja letztlich ein bürgerliches Engagement. Auch die Oper hätte es nie gegeben. Also das muss man ganz klar sagen. Und weil wir nochmal über den Entwurf sprechen sollten. Also da kann man sicher auch wenn er von Snøhetta, das ist ja im Augenblick eines der angesagtesten Büros weltweit, kommt. Das ist schon relativ klobig, was da steht. Aber die Idee dahinter ist natürlich charmant. Zu sagen, ich schlage eigentlich 4 oder 5 Fliegen mit einer Klappe. Ich erweitere die Kunsthalle, ist eh irgendwann dran.
Mhm.
Ich integriere die Museumsinsel quasi hier im Augenblick, wie so eine Insel hinter dieser unsäglich breiten Trasse liegt, hinter dem Glockengießer Wall, wieder in der Innenstadt. Ich hole sie also rein, ich heile da ein Stück getrennte Stadt. Durch die autogerechte Stadt haben wir quasi diese ganzen Museen von der Innenstadt abgekapselt. Das wäre ein Bau, wenn dann die Straße überbrückt würde, der also auch ermöglicht, dass wir quasi vom Rathausmarkt ins Museum gehen, ohne über eine Straße zu laufen. Herrlich. Und natürlich perfekt, weil die Debatte, muss man ja sagen, ist ja nicht tot, sondern die wird lebendig. Darauf würde ich auch wetten, dass wir ein Alster-Schwimmbad bekommen. Ob wir das da hinbekommen, wie das jetzt Nöhetter sagt, am Ballindamm, das wird man sehen. Aber das ist so, also es sind viele gute Ideen und es lohnt, darüber einfach weiter nachzudenken, weil das ist genau die Frage, die Hamburg zu wenig beschäftigt. Wie bleiben wir im Wettstreit der Metropolen eine der attraktivsten Städte? Und da haben wir in den letzten Jahren zu wenig gemacht.
Punkt. Matthias, das war wieder hochinteressant. Nächste Woche kann ich schon mal einen kleinen Teaser bringen. Ich werde uns nächste Woche interessante Neuigkeiten mitbringen über einen Hamburger Ehrenbürger, der im nächsten Jahr 80 Jahre alt wird, von dem man jetzt länger nichts gehört hat, aber das liegt auch daran.
Ich habe ihn dir gestern gesehen.
Och, wird nicht verraten, wer es ist. Das ist ja gemein.
Oh, ich sage ja nicht, wer es ist. Ich habe so gesagt, dass ich gesehen habe.
Udo Lindenberg war bei der Eröffnung der neuen Hansa-Theaterspielzeit?
Ja.
Wahnsinn. Aber das ist mein Meister.
Kann ich empfehlen, da muss man hingehen.
Okay, super. Hast du noch einen Teaser für nächste Woche? Hast du noch, wo du sagst, werden die Opernentwürfe schon in der nächsten Woche da sein? Nein.
Übernächste, ja. Die kommen jetzt, Abgabe ist 15., soweit ich weiß. Und ist die Frage, ob wir darüber schon sprechen können nächste Woche.
Hört sie jedenfalls rein. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Drücken die Daumen für den FC St. Pauli und für den HSV. Ja. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.